Herzlich willkommen bei Leadership Neu Gedacht, dem Podcast von und mit Corinna Pommerening. Hier wird Führung neu gedacht für eine bessere Arbeitswelt. Viel Spaß und Inspiration bei dieser Episode.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening. Heute sprechen wir über ein Thema, das oft unterschätzt wird, aber enorm Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit, Performance, Resilienz und Führungsqualität hat. Gesunde Ernährung. Gerade in Zeiten von Stress, hybriden Arbeitsmodellen und ständigem Wandel stellt sich doch eine zentrale Frage. Warum ist Ernährung heute, gerade im Business-Kontext, so viel mehr als nur Nahrungsaufnahme? Warum ist sie ein Schlüssel zu nachhaltiger Leistungsfähigkeit, mentaler Stärke und Gesundheit? Darüber spreche ich mit Wiebke Satz, Gesundheitscoach, Ernährungsexpertin, Ayurveda-Praktikerin und Mutter von drei Kindern. Sie zeigt uns, wie wir mit einem ganzheitlichen Blick auf Ernährung mehr Energie, Fokus und Balance im Beruf und Alltag bringen können. Liebe Wiebke, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Ja, ich freue mich auch, Corinna. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Total gerne. Wiebke, wollen wir mal mit deinem persönlichen Treiber vielleicht auch anfangen, was dich zu diesem Thema gebracht hat? Ja, Wiebke, was treibt dich an? Wie bist du zu deiner heutigen Arbeit, zu deiner Berufung gekommen?
Also der Start war eigentlich schon in der Schulzeit oder nach dem Abi habe ich mir da das erste Mal die Frage gestellt, ob ich Ernährungswissenschaften studiere, bin dann aber davon abgekommen, habe was anderes gemacht. Eine Hotelausbildung erstmal, war ja auch noch etwas am Essen dran. Und dann kam irgendwann das BWL-Studium, International BWL und so weiter, die ersten Jobs. Und dann kam das erste Kind, das zweite Kind. Und da hat es mich dann einmal zerlegt. Und ich glaube, das war so der Hauptauslöser, dass ich meine ganzen Gewohnheiten mal auf den Kopf stellen musste. Also auch durch diverse Ärztemarathon hinter mir und die dann alle mit den üblichen Methoden kamen und hier ist eine Pille für den Darm und da ist eine Bestrahlung, also so eine Lichttherapie und was ich alles so gesehen habe. Und am Ende war es dann ein Perser, also er sagte immer selber Perser, ein Iraner, der mit TCM und mit Gesprächen eigentlich mich wieder hinbekommen hat und ich dann, also mir dann klar wurde, so meine Ernährung, wie bis dahin geht nicht so weiter, weil ich mich auch nicht komplett ungesund ernährt habe und so meine Denke. Und da habe ich dann alles auf den Kopf gestellt, denn da hatte ich einfach das Erlebnis, dass ich vieles nicht mehr vertragen habe und mir das so die Energie gezogen hat und das fand ich ganz schrecklich. Bis dahin hatte ich ja viel Energie. So, das kam natürlich nicht nur vom Essen alles, das war so ein Gesamtes. Deswegen jetzt so meine Faszination, nicht nur die Ernährung, sondern der Blick auf verschiedene, also auf die Säulen der Gesundheit, sagt man ja auch. Eben Säulen der Gesundheit, hätte jetzt die Fortbildung nach Harvard Medical School, so eine Kurz-Executive-Fortbildung, die sprechen eben auch von den sechs Säulen der Gesundheit. Also auch der Stress, der Schlaf, die Bewegung, soziale Umfeld, so. Und ja, da habe ich eben mein Leben geändert. Das war 2013, nach der Geburt meiner zweiten Tochter, 2013, 2014. Und das habe ich beibehalten. So, habe dann aber auch normal in meinem alten Jobbereich weitergearbeitet und habe dann 2018 dann angefangen mit neuen beruflichen Wegen. 2019 habe ich dann diesen Gesundheitscoach gemacht als Auszeit. Der war auch sehr ganzheitlich aufgestellt. Da drin war unter anderem der Ernährungsberater. Und das war eigentlich nur für mich mal so eine Auszeit. Und dann hat mich das so fasziniert, dass das mein neuer Weg geworden ist.
Ja, cool.
Und einfach auch aus dem Punkt, weil also ich das immer schon spannend fand und das so mich halt sehr fasziniert hat. Und da habe ich dann immer weiter drauf aufgebaut. Also erst den Gesundheitscoach, dann kam die Ausbildung zum Ayurveda Lifestyle Coach, weil das fehlte mir noch ein bisschen mehr Vertiefung. Da ging es auch viel um Ernährung aus ayurvedischer Perspektive. Und dann habe ich NLP vertieft, Und jetzt zuletzt eben diese Nutrition-Fortbildung.
Ja, total spannend. Also, da wollen wir mehr von erfahren. Wir wollen deine Expertise nutzen, liebe Wiebke. Lass uns doch mal anfangen unter diesem ersten Abschnitt, Überschrift Lernen von früher aus anderen und aus anderen Kulturen. Du plädierst ja für ein Essen wie bei den Großeltern. Was genau steckt dahinter? Was könnten wir uns denn davon genau abschauen?
Ich gehe mal einen Schritt vorwärts, um dann wieder rückwärts zu den Großeltern zu gehen. Also,
Ja.
warum haben wir denn so viele ernährungsbedingte Krankheiten und warum haben wir in den westlichen Ländern viel Übergewicht? Das liegt halt viel daran, dass viele Menschen, und es kommt auch wieder auf die Gegend an und auf die Menschen, das möchten nicht verallgemeinern, aber viel vorgefertigtes Essen konsumieren. Viel industrialisiertes Essen, sagt man ja. Vorgefertigtes. Viel verarbeitetes, viel Weißmehl, ich spreche jetzt mal von den beliebten Nudeln, Weißbrot und so weiter, so und fertige Lebensmittel. So, da ist dann eben immer die Frage, wie viele Nährstoffe da noch drin sind und wie das in unserem Körper am Ende verdaut wird und was das mit dem Darm macht und wo es dann eben am Ende kleben bleibt erstens und gibt es dem Körper eigentlich noch Nährstoffe? Gibt es dem Körper noch das Benzin, um zu funktionieren? Und mal zurückgesprungen, wenn ich an meine Großmutter denke, gut, da habe ich auch eine Wohlfühlatmosphäre noch im Kopf. Da gab es auch das Weiß, den Rosinensemmel, so nannte sich das damals. Aber da gab es auch erstmal das selbstgekochte Essen. Da gab es natürlich nichts Fertiges. Das war aber auch eine andere Generation. So, da. Und auch ein ganz anderes Setting, Mann, Frau, da ja meistens die Frau dann auch in Ruhe gekocht. Und da sind wir wieder beim Thema, dass die Frau,
Zeitmanagement.
genau, Zeit, viel arbeiten. So, aber da wurde viel gekocht, da gab es auch nicht jeden Tag Fleisch oder Fisch. Gab es viel Eintöpfe und das wurde halt mit viel Liebe zubereitet. Und da hatte man dann ein echt selbstgekochtes Essen. Und das ist im Prinzip ganz einfach.
Ja, stimmt. Ja, okay.
So, und dann haben die ja auch viel zurückgelegt. So also bei meiner Oma waren es die Äpfel und die Kirschen, die wurden dann in die Kühlkammer gelegt oder in den, ne, so einen
Ja.
halbtiefen Keller. Und dann wurde viel eingemacht. Und dann
Ja,
hatte
das kenne ich auch noch. Ja.
man. Und eingemacht oder eingelegt. Also eben das, da kommen wir dann zu den fermentierten Sachen. Und da kommt, das kommt ja jetzt gerade wieder, aber das hat man ja ein bisschen vergessen. Wobei, wir hatten ja eben kurz eine Unterhaltung, sprach das gerade nach meinem Vortrag und da kam auch das Thema Kimchi und Sauerkraut auf und meine Zuhörer eben im Vortrag neulich sagten alle, ja, das mache ich natürlich. Aber das war auch ein bisschen so die Generation 70 plus. So, und
Ja.
das ist ja auch etwas, was ganz gesund ist, aber unsere Großeltern ja auch alle einfach gemacht. Also nicht alle vielleicht, aber meine Oma hat es eben auch gemacht,
Viele,
einfach um sie haltbar zu machen.
ja, genau. Ja, und war ganz einfach zu integrieren, ne, so in den Alltag und ohne viel Aufwand, ja, und man hat selber dann sich bevorratet. Das ist ja auch so
Genau.
ein Thema, das dahinter steckt. Ja, okay.
Da kann man natürlich wieder diskutieren, ob das zeitlich so machbar ist. Wobei ich denke, irgendwann abends eine halbe Stunde kann man das auch mal schaffen.
Ein weiteres spannendes Thema, das du uns mitgebracht hast, sind die Blue Zones. Was macht die Ernährung in diesen Regionen so besonders und wo finden wir diese Region? Klär uns doch ein bisschen auf.
Die Blue Zones wurden ja erforscht von Dan Büttner. Er im Prinzip, der ist nach seinem Schulabschluss um die Welt gereist und hat festgestellt, dass es in einigen Gegenden der Welt die Menschen über 100 werden und sich das eben in diesen Gegenden häuft und hat sich dann gefragt, woher kommt das, hat dann daran geforscht und hat genau bis heute. Ist er da unterwegs und vermarktet das auch so. Und was macht diese Gegenden so besonders? Das sind, also das sind erstmal welche Gegenden, fragtest du, das ist Sardinien in Italien, das ist die Nicoya-Halbinsel auf Costa Rica, Loma Linda in Kalifornien, Ikaria in Griechenland, Okinawa und Singapur ist neu dazugekommen. Und Okinawa ist meiner Meinung nach mittlerweile schon wieder aberkannt, weil die zu westlich essen.
Ah, okay.
Und was macht die Ernährung aus? Ja, es geht da eben auch wieder nicht nur um die Ernährung, das ist ein Teil, sondern das geht um dieses gesamte Lebenskonzept. Und das ist in jeder Region ein bisschen unterschiedlich, aber sie haben alle gleich, dass sie sich alle natürlich bewegen, also kein Extremsport, aber ständige Bewegung im Alltag. Zum Beispiel auf Griechenland sind es dann die leichten Hügel und Berge der Schafhirten. In Okinawa, also Japan, da ist es so, dass die Menschen auch bis eben 100 sich immer auf den Boden setzen zum Essen und noch aufstehen. Man stelle sich das jetzt bei uns vor, dass ein 90-Jähriger vom Boden aufsteht. Das ist ja eine Herausforderung. So, genau, also die natürliche Bewegung, das haben sie alle gemein. Dann haben sie ein Zielbewusstsein, also sie haben ein Lebensziel, einen Zweck. In Japan sagt man ja Ikigai oder eben Purpose. So, und bei uns wäre das oder Loma Linda, die Gegend in Kalifornien, das ist zum Beispiel eine Glaubensgemeinschaft, die sie diesen starken Zusammenhalt und das Glücksgefühl bringt. Dann haben sie den Punkt Abschalten, also Meditation oder eben Ruhe finden, ja, auf verschiedene Art und Weise. Und jetzt kommen wir schon eher zum Essen, das ist die 80%-Regel. Die 80%-Regel heißt in Japan Hara Hachibu, das heißt, dass man den Magen nur zu 80% füllt und dann schaut, dass man dann eben, ne, dann ein bisschen abwartet. Die Blue Zones haben alle gemeinsam, dass sie zum größten Teil auf vegetarische Ernährung setzen, dass Fleisch gelegentlich gegessen wird. Und das der Wine at Five, das Gläschen Wein, also ich finde auf Englisch klingt es netter, Wine at Five, das Gläschen, dass sie dann natürlich auch selber den Wein selber hergestellt haben. Besonders berühmt ist da der Wein aus Sardinien, der Canonao. Das ist wieder eben Rotwein, der gute Flavonoide hat. Was jetzt natürlich auch im Umkehrschluss nicht heißen soll, dass man den Alkohol so dadurch auf eine Bühne hebt und sagt, so trinkt mehr Wein. Davon ist man mittlerweile ja weg, aber das eine Gläschen, es geht ja auch immer um die Menge. So, und dann die The Right Tribe, sagen die Blue Zones, die richtigen Leute.
Das soziale Umfeld.
Das soziale Umfeld, aber da dann auch die, genau, dann gibt es noch den Punkt Zugehörigkeit. Das ist das soziale Umfeld, aber die richtigen Leute, die richtigen, die einem gute Energie geben und die einem die Energie ziehen.
Und nicht toxisch sind, ja.
Sich mal Gedanken machen, mit wem man sich so umgibt. Wer lädt einen auf und nicht das Gegenteil. Und ja, die Liebe, also liebendes Umfeld, also die Familie, liebe Menschen um einen herum. Und genau, Zugehörigkeit ist das Letzte. Ja, also es sind ganz viele Faktoren, nicht nur die Ernährung. Es ist ganz viel die soziale Bindung. Wenn man sich mit den Blue Zones beschäftigt, sieht man eben auch immer die Alten mit, also alle Generationen zusammen.
Ja, okay. Wenn wir jetzt aber mal ganz konkret einsteigen, Wiebke, auf eine alltagstaugliche, genussvolle Ernährung, da setzt du ja anstatt der klassischen Ernährungspyramide auf das sogenannte gesunde Tellerprinzip.
Ja.
Dann sag doch da mal, was ist der Vorteil und wie können wir uns diesen gesunden Teller denn vorstellen?
Der Vorteil ist, dass das so schön anschaulich ist, dass man das auch seinen Kindern gut erklären kann, wenn man den Teller vor sich sieht. Und also ich bringe jetzt das Beispiel Kinder, die haben am liebsten, meine Kinder, die, wenn die selber kochen, dann machen sich einen Teller Nudeln mit Pesto. Pesto ist was Grünes.
Und Parmesankäse.
Und Parmesan, genau. Hat ja auch viele gute, hat ja viele Vorteile, also sind ja gesunde Bestandteile. Aber wo ist jetzt der Großteil? Das ist gelb. Und das Gelbe sind dann die Kohlenhydrate, die Nudeln. Wenn man sich nur von den Kohlenhydraten ernährt, dann ist das schon mal einseitig. So, und der gesunde Teller, der wurde, also wir hatten früher bei uns in Deutschland die Ernährungspyramide und jedes Land hat so eine Darstellung und die meisten Länder hatten auch diese Pyramidenform und viele, auch die Skandinavier, kommen jetzt davon weg und es wird immer, werden andere Darstellungen. Die meisten haben jetzt eben diese runde Darstellung und die Harvard Medical School hat es eben als eine Healthy Eating Plate tituliert und das, die haben es so ganz deutlich auch notiert, was soll da drauf sein und das finde ich eben so einfach, da ist eben die eine Hälfte ist ganz viel Gemüse, dann Obst und dann die andere Hälfte ist zur Hälfte sind dann die Kohlenhydrate, aber die sagen dann eben direkt ja die Vollkornvariante. Und dann die gesunden Proteine. So, und da ist ja auch wieder, das geht so und so, ne? Die Proteine kann eben das rote Fleisch sein. Oder das können halt Hülsenfrüchte sein oder eine Hähnchenbrust. Und da muss man dann auch bei jeder Kategorie mit ein bisschen Kopf drauf schauen, was ist es denn? Ich hatte eine Ernährungsberatung, ich darf ja nenne da auch keine Namen, aber da war tatsächlich im Ernährungsprotokoll, und wir haben das geändert am Ende, war so schön, so was ist denn deine Hauptspeise, wo ist Protein und wo ist Gemüse und was ist denn da das Gericht? Und da war das Mittagessen, der Burger und dann das Kotelett. Und ich so, wo ist jetzt das eine, ist die Beilage vom anderen sozusagen?
Ja, da fehlt was.
Das war ein hart arbeitender Mann auf Montage. Aber ich habe es dann so weit hingekriegt, ihm klarzumachen, dass da irgendwo auch der Teil Gemüse und Obst noch irgendwie integriert werden.
Noch irgendwie unterkommen muss.
Ja,
Ja, okay.
oder Proteine auch nicht nur das Fleisch sein dürfen, sondern Proteine eben auch über andere Varianten, ne? Hülsenfrüchte. So, also Bohnen, Linsen, Erbsen. Und das war dann eigentlich auch ganz einfach umzusetzen. Und dass man, genau, vielleicht noch die Nüsse integriert. So, und also nochmal zurück zu dem Teller. Da gab es ja früher dann eben ganz oben an der Spitze sollte ganz wenig sein, der Zucker und das rote Fleisch und so weiter und die ungesunden Fette. Und wie stellt man denn fest, wie viel am Tag man in dieser Spitze gegessen hat, finde ich. Mich auch kaum umsetzbar. Wenn ich so einen Teller sehe, dann sehe ich ja beim Frühstück schon, hatte ich jetzt nur Kohlenhydrate, weil ich mein Brot gegessen habe. Oder habe ich meine Haferflocken, ist auch natürlich viel Getreide, aber dann kann ich ja noch ein bisschen Protein dazu geben und dann das Obst. So.
Ja.
Und dann sagt das gesunde Tellerprinzip so separat noch das Wasser und die gesunden Fette. So, und das hat man separat. Dann hat man eben als Getränk das Wasser und nicht die Limo oder Milch. So bin ich noch groß geworden. Da gab es immer das Glas Milch dazu. Das habe ich auch überhaupt nicht vertragen, aber das war eben so. Und die gesunden Öle, so als Brennstoff. Ne? Was für Öle gebe ich dann dazu? Ja, das ist halt anschaulich. Und da kann ich immer auf meinen Teller schauen und sagen, so habe ich jetzt heute. Und das kann man über den Tag verteilt auch sehen. Man muss das nicht bei jeder Mahlzeit sehen.
Ist wirklich alltagstauglicher, wenn man das so vielleicht einfach mal bewertet
Ja,
im
findest
Vergleich
du?
zu der Pyramide, ja.
Gibt dann auch genaue Empfehlungen, wie viel Gramm Protein pro Körpergewicht, wenn du Sportler versus Nicht-Sportler, Senioren noch mehr Proteine als jetzt wir in der Lebensmitte. Aber also das kann man anfangen abzumessen, wenn man ein Thema hat, ne? Oder wenn man.
Ja, und vorher geht man nach Gefühl, oder?
Genau, also da bin ich immer dafür, dass man ganz natürlich ist, außer man möchte etwas optimieren, anpassen. Da hat ein gesundheitliches Thema, dann kann man das anfangen abzumessen. Aber das ist eben im Alltag herausfordernd.
Okay. Und du sprichst dich ja auch bewusst gegen Diäten aus und eher für eine ausgewogene, bunte Ernährung, haben wir jetzt eben gerade auch schon daraus gehört. Wie gelingt denn dieser Genuss ohne schlechtes Gewissen?
Genau, also nochmal zum Thema auch abmessen. Ich finde, also das Essen soll ja keine Last sein und kein Dogma, sondern soll ja Freude machen und ist ja das Allernatürlichste seit Jahrzehnten, Jahrtausenden. Alles, was wir im Extrem betreiben, für mich nicht nachhaltig. Also, und das ist ja auch erwiesen, dass Diäten nicht lange anhalten. So, dann zieht man es eine Weile durch und dann kommt irgendwann der Japper oder das Bedürfnis, wieder anders zu essen. Das ist die Gefahr bei den Diäten. Und meistens hat man auch dadurch Einschränkungen und nimmt nicht alle Nährstoffe zu sich. So. Also,
Du plädierst da ja eher für dieses 80-20-Prinzip,
ja,
oder?
das gibt es in zwei Interpretationen. Das hatte ich jetzt so, da hatten wir mal schon leicht andiskutiert. Zu Beginn hatte ich ja die 80,
Dass der Magen nur zu
Regel.
80%
Genau.
gefüllt
Das
ist.
ist
Ja,
das
okay.
eine 80-20 und das andere 80-20-Prinzip, das ist, dass man es auch nicht alles so eng nehmen sollte, sondern dass man auch mal was genießt. Also ich werde in der Tat öfter mal von meinem Umfeld, weil ja die meisten doch dann wissen, was ich mache, angeschaut, du isst jetzt ein Croissant oder du trinkst jetzt ein Glas Wein. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja,
Musst du heimlich trinken und essen,
ja genau, im To-Go-Becher, ne? Also. Man darf auch einfach genießen und es geht ja darum, das war in meiner Ayurveda-Ausbildung, die das durchgezogen, also die meine sozusagen die ja, diese, bei der ich die Ausbildung gemacht habe, die hat das so schön gesagt, es geht nicht um die 2 Tage oder die eine Woche Urlaub, wo man dann sich anders verhält, sondern es geht um das, was man 365 oder dann 350 Tage im Jahr macht. Also es geht um die Dauerhaftigkeit und die Kontinuität, was man konsumiert. So. Keine Diäten. Genau, Diäten sind immer die Frage eben, bekommt man alles? Und der Körper hat ja einfach einen Nährstoffbedarf. Also wozu ist denn Ernährung? Und wo, also wir wollen ja am Ende braucht der Körper seine Nährstoffe und seine Energie. Das Essen wandelt ja in Energie um. Und wenn wir Diäten machen, dann ist ja auch ein Teil reduziert. Diäten sind gesundheitsbedingt bei einigen Krankheiten notwendig. So, dann ne, geht das nicht anders.
Ist das ein anderer Kontext im
Ja, genau. Aber im Normalfall sollte man einfach bunt und breit alles essen.
Ja, okay. Und so 1, 2 Tage Ausrutscher in der Woche sind dann okay. So habe ich dich jetzt verstanden, ne?
Ja,
Bei
so.
vielen startet jetzt auch die Grillsaison oder es gibt dann doch mal irgendwie so besondere Ereignisse mit Freunden, Familien, wo man sich nicht unbedingt dann zurückhalten muss, sondern dann auch einfach das mal genießen kann. So
So, und
gebe ich
dann
das
sind
jetzt
wir
mal wieder.
80-20-Regel, dann gibt es einen Kuchen und dann genießt man den auch und isst den nicht mit schlechtem Gewissen und
Ja,
leitet sich durch Stress, dann auch wieder nicht gesund. Ne?
okay.
Ja.
Du hast auch eben gerade ja schon ausführlich auch beschrieben, dass du Ernährung als einen Teil des ganzheitlichen Lebensstils siehst. Und du hast ja hier auch so eine Argumentation, Ansatz, Prävention statt Reaktion. Wie kann denn Ernährung als Medizin wirken? Da bringst du ja auch, glaube ich, einen großen Teil deiner Denke aus dem Ayurvedischen mit, oder?
Ja, richtig, genau. Der Ayurveda sieht ja also steht ja so, es ist ein Lebenskonzept. Und wenn man das mal vergleicht mit unserer Schulmedizin, also der Ayurveda ist, kann man eigentlich gleichsetzen mit der Naturheilkunde hier bei uns. Der Ayurveda sieht eben den Menschen als Ganzes und schaut, dass dass man eher über Prävention den Körper gesund hält. Und nicht danach die Krankheiten heilt. Also in Indien und Sri Lanka, wo das ja am meisten praktiziert wird, da geht auch jeder Mensch regelmäßig zum Ayurveda-Arzt, bevor er wirklich krank ist und lässt sich durchchecken. Wann gehen wir zum Arzt?
Wenn
Also
es weh
meistens,
tut.
wenn es weh tut und wenn es schon so schlimm ist, dass, und das kenne ich von mir selber, dass man es dann ganz schnell geheilt haben möchte, wenn es, ne? So, dann hätte man vorher im Prinzip ja aber schon ein bisschen auf sich Acht geben können. So, und genau, Essen oder ja, Prävention statt Reaktion war der Satz. Wenn wir nach diesen, also bei den Blue Zones war das ja auch, ne, ein entspannter Lebensstil, Gemeinschaft, oder wenn wir jetzt auf die Säulen der Gesundheit, die Harvard so definiert, gehen, Entspannung, Schlaf, also auf den Schlaf schauen, Bewegung, ausreichend Bewegung, ausgewogene Ernährung, das soziale Umfeld, wenn man diese Punkte alle oder diese Säulen oder man kann es auch wieder als so ein rundes Prinzip sehen, was sich alles gegenseitig bedingt. Wenn das alles ausgeglichen ist, dann werden wir eigentlich nicht krank. Aber wenn man mal schaut, wenn man krank wird, dann war meistens irgendwo
Gibt es
ein,
irgendwie eine Vorgeschichte?
ja, dann hat man irgendwo nicht auf sich aufgepasst. So, dann kommen die Infekte erstmal anfälliger. Also wenn man jetzt mal von Viren und Virusinfekten sieht, es gibt natürlich auch andere Krankheiten, ne? So, und grob gesehen und ja, also die Natur gibt uns ja eigentlich alles, wenn wir ausgewogen essen und dann ist das viel, also bunt essen auf diese Nährstoffgruppen, die wir gerade im Tellerprinzip besprochen haben, Gemüse, Obst, die Proteine und die gesunden Kohlenhydrate, also gesunde Proteine, gesunde Kohlenhydrate, Vollkorn, gute Öle, viel Flüssigkeit. So das und dann bunt essen. Dann haben wir nämlich alle Nährstoffgruppen, Flavonoide, also die Heilstoffe über die Farben zu uns nehmen. Und dann noch, und das ist der Ayurveda, alle Geschmacksrichtungen integrieren. Dann haben wir schon ganz viel Gutes getan.
Das erläutere doch noch mal kurz mit allen Geschmacksrichtungen
Ja.
integrieren.
Im Ayurveda legt man ganz viel Wert darauf. Da geht es ja um, da kategorisiert man, fangen wir anders an, die Elemente der Natur, Feuer, Wasser, Erde, Luft, Äther, werden integriert in 3 Bioenergien. Das kennen einige so, das ist dann Kapha, Vata, Pitta. So Kapha ist das erdige Prinzip, Vata das luftige und Pitta das feurige. So, und das hat man im Körper immer alles in sich. Also wir haben das Verdauungsfeuer und das Denkfeuer. Und Vata ist das luftige Prinzip und Kapha das erdende, so die Knochen, Muskeln, Bindegewebe. Und alles muss oder möchte auch genährt werden und braucht spezielle Bestandteile. Und indem wir alle Geschmacksrichtungen integrieren, nähren wir diese drei Typen. Und der eine, und das, also das braucht man sich jetzt nicht so anzunehmen, diese drei Typen, das finden manche vielleicht ein bisschen
So
speziell,
esoterisch vielleicht schon.
aber wäre vielleicht so. Aber was ich beim Ayurveda so interessant finde, ist, dass es eben nach jeder Mensch ist anders so geht und du jeden Menschen da anders auch nähren musst. Also erstmal braucht jeder alle Nährstoffe, aber ein Kapha-Mensch, so ein ganz geerdeter Mensch, der vielleicht ein bisschen zu Ansammlung von Wasser und Gewicht neigt, der muss ein bisschen mehr Feuer kriegen. So, da darf man dann vielleicht ein bisschen was Feurigeres ins Essen bringen, mehr Bewegung. So, und umgekehrt, wenn man Vata ist, also eher so der leichte, wie ich, ein Teil Vata und ein Teil Pitta, da darf es dann was Erdendes sein. Und da habe ich dann, als ich das gemacht habe, verstanden, warum ich so Erdendes wie Kartoffeln, Möhren, Süßkartoffeln, rote Beete und am besten noch einen schönen sapschigen Eintopf, warum mir das so gut tut und ich das auch so liebe, weil mich das erdet.
Okay.
Und genau, der Pitta-Typ, der kann vielleicht ein bisschen ausgleichen und nicht immer so scharf essen, weil der ist ja schon feurig und hat schon eine Macher-Power.
Ja.
So, das ist, das finde ich das Spannende beim Ayurveda, dass man da immer ein bisschen in den Ausgleich geht, was zu viel ist, gleich mal mit dem Gegenteil, ne, mit dem anderen auch.
Ja, mit dem anderen aus.
So, das erstmal als Vorgeschichte und dann aber sich mitnehmen, wir brauchen trotzdem ja alles. Und wenn wir diesen typischen Nachmittagsjapper kriegen, kennst du das?
Ja, gibt's manchmal.
Ich frage jetzt nicht so direkt, oder doch, was tust du denn dann? Was machst du denn dann nachmittags? Wenn du dann.
Ich versuche es zu unterdrücken oder zu einer Tasse Kaffee dann am Nachmittag, wenn ich dann noch im Büro im Homeoffice bin, so ein Stück Schokolade. Das ist dann wirklich gegen diesen Japper.
Ja, ein Stück ist ja auch total
Den
fein.
finde ich eigentlich auch, dass das so vertretbar ist.
Ja, absolut. So, aber das kommt.
Dunkle Schokolade.
Ah, perfekt. Super. Das war jetzt interessant. Ich habe gerade eine Ayurveda-Kur gemacht. Da hat die Ärztin mir tatsächlich gesagt, dass ich Milchschokolade essen soll und nicht meine
Ach.
geliebte Zartbitter, wo ich immer dachte, die ist ja gesünder,
Ja, wäre doch
weil
besser.
die ja dann doch ja sehr bitter ist und ich mit meinem Pitta-Anteil das dann mit Milch.
Ach
Naja,
so, okay.
war mal interessant. Ich mache jetzt so beides. Dann genieße ich mal ein Stück normale Schokolade, was für mich sonst ein No-Go war. So, also mit den Geschmacksrichtungen, wenn man jetzt im Essen alle Geschmacksrichtungen inklusive hatte, also nämlich dann auch was Süßes im Essen hat, was man ja schon über Möhren zum Beispiel, Süßkartoffeln oder diverse Gemüse, die sind ja süß im Geschmack oder im Nachgeschmack. Es geht auch um den Geschmack nach dem Essen. Dann ist der Körper sozusagen befriedigt und glücklich. Also das ist ja auch so ein Punkt, den ich gern mitgeben möchte. Wie fühlt man sich denn, wenn man gegessen hat? Fühlt man sich dann müde oder fühlt man sich dann so richtig träge? Dann war es zu viel
War es
vielleicht.
so viel,
Das
ja.
ja nicht
Oder
das
das
Richtige.
Falsche, ja, okay.
Oder hat man so ein Essen, da ich jetzt gerade auf Sri Lanka war, da ist das halt, man isst diese verschiedenen Bestandteile, ein bisschen Reis und dann verschiedene Gemüsesorten und die sind auch scharf und süß und bitter und astringent und dann fühlt man sich danach, oh ja, jetzt kann ich auch irgendwie
Bäume
da.
ausreißen.
Ja, also das jetzt nicht ganz, aber da ist man, geht man energetisch vom Essen. Außer man, also ich habe es dann auch manchmal übertrieben, weil es so lecker war und dann viel gegessen. Das war dann nicht die 80%. Aber alle, also in die Geschmacksrichtung, wenn man alle integriert hat, macht einen das auch einfach glücklich und man ja, hat dann so ein befriedigtes Gefühl danach. Und das ist ein Punkt, wie man seinen Nachmittagsjapper auch verringern kann.
Ah ja, okay.
Ein Punkt, genau. Der andere ist,
Ja.
dass man auch mal in Ruhe isst und nicht dann direkt so weiterhetzt.
Ja, sich wirklich
Also,
die Zeit dafür nehmen
genau, der
für.
Nachmittagsjapper kommt auch, wenn man so durchgehetzt ist durch den
Ja,
Tag. Und
ja.
dann kann die Energie natürlich alle
Ja,
ist.
okay. Also, glaube an der Stelle noch mal zu erwähnen, es kommt auch auf den Schlaf an, den Stress reduzieren. Das soziale Umfeld, hattest du ja vorhin auch gesagt, ne? Das Thema Bewegung. Also es war ja dieser holistische Blick, ne? Dieses
Ja.
ganzheitliche, was du auch beschrieben hattest.
Ja.
dass es das richtige Essen allein halt nicht ist, ne? Man muss da schon den Blick ein bisschen öffnen und ein bisschen erweitern.
Ja.
Wenn du jetzt vielleicht noch ein paar Tipps mitgibst, vielleicht sogar Power-Nahrung-Tipps für Menschen, die einen vollen Terminkalender haben, die einfach sagen, also den Terminkalender kriege ich jetzt nicht reduziert und verändert, aber ich kann vielleicht was an meiner Ernährung verändern. Was
Ja.
würdest du diesen Hörerinnen und Hörern mitgeben?
Genau, das ist ja das eine, dass man sich den ganzen Tag mit Essen beschäftigt. Schön wäre es, aber die Realität ist ja,
Sieht dann
dass
anders aus.
durch den Job, wenn man auch noch dazu im Büro ist oder viel auf Reisen, so gern man das möchte, das eben nicht geht. So. Das hatte ich jetzt auch eben bei, also ich hatte eben länger eine Ernährungsberatung bei den Jungs auf Montage, sage ich immer. Also die waren viel eben auf der Straße, nicht zu Hause. Das ist dann das ganze Extrem. Dann kann man ja nicht mal sagen, man kocht vor. Also das wäre mein erster Tipp. Sich erstmal einen guten Warmhaltebehälter besorgen. Wenn man zu Hause ist, dann vielleicht was vorkochen oder das Essen vom Vortag, auch wenn man eigentlich sagt, nicht immer wieder aufwärmen, aber das ist immer noch besser als was Ungesundes essen. Wenn man noch Reste hat, die aufwärmen und einen guten Warmhaltebehälter mitnehmen, das wäre eine praktische, einfache Variante. So, oder direkt vorkochen, am Morgen neben dem Frühstück ein paar Kartoffeln kochen, da irgendwelche grünen Blätter reinschmeißen, Gemüse, das wärmt sich dann ja auf dadurch, dass es warm ist. Also das wäre was ganz Einfaches. Das kann man natürlich ein bisschen noch weiter treiben, wenn wir jetzt an gesunden Teller denken, nicht nur die Kartoffeln, aber das heißt dann wieder vorkochen. Wenn man auch sagt, die Unterhaltung hatte ich jetzt auch gerade, ich komme ja gar nicht zum Einkaufen, weil ich so busy bin mit Selbstständigkeit und in dem Fall genau gibt's einen Laden und dann Kinder-Shuttle, dann vielleicht einfach was liefern lassen, Gemüsekisten liefern lassen, also schon mal die Gelegenheit schaffen. Aber wieder, dass ich das ja verarbeiten muss. Also muss es ja bearbeitet werden, weil sonst hätte man ja nur das Rohe und Rohkost nur essen, ist auch wieder schwer verdaulich. Aber das wäre jetzt mal, wir müssen ja auch erstmal überhaupt das gute Essen da haben. Und wenn man nur die Nudeln in Reis also im Regal hat, dann ist das ja noch kein vollständiges Essen. Aber so, also man könnte sich was liefern lassen. Dann gibt es ja auch so, ich will jetzt keine Namen nennen, aber das ist schon vorkonfiguriert in Kisten, dass man dann das fertige Gericht mit dem Rezept hat. So, das wäre die nächste Stufe. Oder man geht in die Richtung, dass man, wenn man ja irgendwann kocht, man ja vielleicht dann doch mal zu Hause, dass man dann kleine Portionchen einfriert in Beuteln oder in Dosen und dann so Meal Prep-mäßig, dann entnimmt man sich da den Reis und da das und lässt es dann auftauen und nimmt sich das mit. Oder man hat die Boxen und da gibt es mittlerweile wirklich Gutes und es ist erwiesenermaßen ist gefrorenes Gemüse voll mit Nährstoffen, weil die Nährstoffe nicht verloren gehen, dass man sich halt das Ganze schon so fertig einkauft, inklusive der Gewürze. Das hatte ich jetzt beim gesunden Tellerprinzip vergessen. Gute Gewürze statt Salz. Gibt es alles Mögliche im Kühlregal, gefrorene Petersilie, Dill, Schnittlauch. Und so weiter, so dass man sich das halt alles zu Hause hinlegt und dann nur noch zusammen schmeißt. Und die Zeit, morgens 5 Minuten sowas mal kurz warm zu machen oder 10, die ist eigentlich da. Also das Disziplin und Wille. Also wenn man das möchte, dann
Dann schafft man es auch, sich
schafft
dafür
man
die
es. Und
Zeit
das
zu nehmen.
sind, also man, es gibt Kochbücher für 10-Minuten-Rezepte und das ist machbar. Also da kann ich auch welche empfehlen gerne. Was habe ich noch? So, dann, wenn
Das
man.
können wir, Herr Wiebke, das ist eine schöne Idee. Das können wir vielleicht in den Shownotes zu
Ja.
der Podcast-Episode noch
Dann.
hinterlegen. So dein
Ja.
Top-Tipp
Ja.
an Kochbüchern. Du hattest ja vorhin auch die Eintöpfe erwähnt. Da kam ja auch in den Sinn, es gibt ja mittlerweile auch viele so One-Pot-Rezepte,
Ja.
ne, dass ich alles in einen Topf tue, das in einem Vorgang quasi dann zubereite. Auch sowas ist ja, glaube ich, ganz einfach zu
Mal
handeln.
einfach, genau. Ich hatte jetzt gerade den Vortrag über Ernährung, da hatten wir auch drüber gesprochen. Da kam am Ende, ja, sie haben ja gar nichts über Zubereitung gesagt, aber das ist ja ein Riesenfeld für sich und da gibt es so viel Kochbücher, da darf man sich auch mal einfach inspirieren lassen, geht man in die nächste Buchhandlung und oder fragt mal nach. Also gibt es wirklich viele Kochbücher für kurze Rezepte oder One-Pot, genau. Wenn man das einmal sich angeschaut hat, kann man das ja für sich immer variieren und anders zusammensetzen. Und das
Genau.
geht halt schnell. Also
Ja, genau.
das macht sich von alleine, wenn man die Zutaten zusammen hat, dann noch mit guten Gewürzen. Ich kaufe immer einen ganzen Sellerie und Lauch und haue das dann gar nicht das fertige Suppengrün geschnippelt oder aus dem Glas, sondern ich schnippel die Sachen, so ein Sellerie und Lauch einfach in Stücke und tue das in den Topf und dann ist das im Eintopf das ja das Gewürz, was es dann eben auch macht. Aber ich habe noch ein paar Tipps. Also wenn man unterwegs ist, das hatten wir jetzt nämlich in dieser Fortbildung auch gerade, für die, die wirklich immer nur mehrere Tage am Reisen sind, dann gibt es irgendwo auch mal einen Supermarkt und dann gibt es, das ist zwar natürlich im Vergleich zu selbstgemacht noch nicht die optimale Variante, dann gibt es vielleicht mal einen Hummus, dann gibt es da eine Avocado, dann gibt es Gemüse. Und dann kann man diesen Hummus, da ist dann das gesunde Protein nehmen, auch wenn er fertig ist, ist immer noch eine, die gesündere Variante als der Burger. Ne?
Ja.
Also dann nimmt man sich das, nimmt ein Stück Gemüse dazu und dippt das. Und das so ein Hummus, also die Proteine machen ja auch schneller satt, wenn man Proteine isst, die sättigen eher und sind halt total gesund. Oder man nimmt, wenn man jetzt der Brottyp ist, holt man sich ein Vollkornbrot und holt sich dann einen gesunden Dip. Und es darf dann auch mal der Kräuterquark sein, auch wenn man bei Milchprodukten vielleicht nochmal schaut, verträgt man das gut. Man auch wieder Protein bei Vollkornquark oder ja, in irgendeiner Form Bohnen, da sind wir wieder bei den Hülsenfrüchten, aber die sind im Supermarkt natürlich dann in Dosen und Gläsern schwieriger zu. Aber auch da mal bei den Dips, es gibt immer die Regale vorne, Käse mit dann Hummus oder anderen Dips. Da mal schauen, was da so gibt. Also kann genau unterwegs sein, da würde ich immer noch plädieren für zum Beispiel eine Thermoskanne mit heißem Wasser oder Tee, dass man ein gesundes Getränk hat. Das reinigt den Körper. Und dann also immer die gesunde Alternative kreieren, dass man nicht zu den ungesunden Varianten greifen muss. Die Nüsse dabei haben, da muss man nicht zum
Dass dieser
Energie.
Heißhunger vielleicht auch gar nicht so entsteht,
Ja,
ne?
also das kommt ja vielleicht auch, wenn man, ich merke das selber, wenn ich einen Vortrag vorbereite oder irgendwie so richtig mich sehr stark konzentrieren muss, kriege ich auch den Heißhunger und dann kriege ich natürlich auch Lust auf eine Schokolade, weil der Körper braucht dann Energie. So, dann kann man einfach da haben oder wenn man verreist in seinem Laptop-Tasche, Rucksack, wie auch immer, eine Packung Nüsse, dann kann man Nussmus dabei haben. Das ist süß und gibt eine
Du
super
sprichst
Energie.
jetzt nicht von Nutella, ne?
Ach so, ja, auf die Idee komme ich jetzt gar nicht. Nee,
Nein, nein, ach,
ich spreche von einem, sehr schön,
war
ich spreche von einem
unqualifiziert.
puren, ja, nee, da hast du recht. Also nochmal zurück zu meinem alten Leben. Da war ich ein ganz großer Nutella-Esser mit Weißbrot und gerne nach.
Ehrlich?
Also
Ja,
das
okay.
empfehlen die Kinder gerne auch noch. Da habe ich das auch besonders in Schwangerschaften nachts aufgestanden und Nutella auf dem Weißbrot. Herrlich. Das kann ich jetzt gar nicht mehr essen. Ist mir viel zu süß.
Ja, okay, so ändern sich
Ja.
die Zeiten.
Ja. So, also dann das gesunde Energy Food dabei haben, also Nüsse, vielleicht ein Glas Mandelmus, Zartbitter, Schokolade, Datteln. Dann, wenn man das da hat, das ist die gesunde Variante im Vergleich zu, man geht los und braucht dringend was. Also wenn man es da hat, ne, ist immer besser,
Ja.
als zu dem anderen zu greifen. Ja.
Ja, okay. Und wenn wir jetzt nochmal explizit an die Führungskräfte denken, die jetzt vielleicht auch zuhören, wie können Sie denn in Ihrer Rolle als Leader, als vielleicht auch Vorbilder gesunde Ernährung im Unternehmen vorleben, ohne zu dogmatisch auch zu wirken?
Ich würde auch wieder sagen, das kommt natürlich drauf an, aufs Unternehmen. Sowas wie, ne, gibt es eine Kantine? Wie beschafft man sich das Essen in dem Unternehmen? Es ist ein großes Unternehmen, da gibt es meistens Kantinen. Oder geht man raus oder essen die Mitarbeiter selbstgebrachtes oder das Brot am Platz? Und da würde ich halt grundsätzlich sagen, schön wäre, wenn die Führungskräfte vorleben, dass Pausen gemacht werden zum Mittag. Also da ist man ja wirklich erstaunt aus vielen Gesprächen und Beratungen jetzt, dass das gar nicht existiert. Und wenn man keine Pause macht, wann, dann kommt das Nachmittagstief. Wie kann man denn dann überhaupt noch funktionieren, wenn man so durchballert, ne? Was macht das Konzentration?
Nee, ich denke auch, Pausen sind sehr wichtig und sie sind natürlich auch eine Riesenchance kulturell betrachtet, dass auch Teams gemeinsam die
Ja.
Zeit informell bei so einem Mittagessen einfach auch für Gespräche nutzen, für Austausch, der mal keinen fachlichen Kontext, keinen fachlichen Zusammenhang hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe da übrigens mal eine spannende Studie zugelesen von einer amerikanischen Bank, die ganz bewusst die Mittagspausen synchronisiert hat der Mitarbeitenden, dass also bewusst wieder Teams zusammen Mittagszeit verbracht haben und man anschließend feststellen konnte, dass die Performance besser geworden ist. Total spannend, aber das zahlt ja auch so ein bisschen auf deinen Ansatz wieder ein, so dieses
Soziale
Zugehörigkeitsgefühl, die
Unsichtbarkeit.
soziale Umfeld.
Genau.
Also von
Aber
daher.
was du sagst, genau das wollte ich jetzt nämlich auch sagen. Gemeinsam essen, also zusammenkommen, aber das setzt natürlich auch voraus, was wir jetzt gerade als Thema haben, sind die Leute überhaupt im Büro oder sind sie im Office?
Ja, mh.
Aber wenn sie im Büro sind, die alle
Dann
zusammen,
bitte, ja.
ab einer gewissen Unternehmensgröße muss es ja auch einen Sozialraum geben, dass man da zusammenkommt und eben in diesem einen Gesundheits-Challenge hieß das, da hat tatsächlich ein Mitarbeiter selber dann initiiert und das war keine Führungskraft, dass sie einmal die Woche zusammen kochen, reihum.
Oh, auch schön.
Er hat das so initiiert, das fand ich großartig und hat mir dann immer erzählt, was er gekocht hat. Das waren halt Bratkartoffeln mit Spiegelei, das waren einfache Gerichte und jeder mal dran, dann hast du natürlich auch, es ist ja dann auch egal, was gekocht wird, aber du hast diese
Ja,
Zugemeinschaft.
genau.
Über was anderes fühlst dich ja dann alleine dadurch und hast eine Pause. Ja.
Ja, auch hier der Community-Ansatz ist schon wirklich wichtig für die Menschen, dass sie sich wohlfühlen. Und da kann dann vielleicht die gemeinsame Mittagspause ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor sein.
Ja, oder der Chef bestellt dann einmal die Woche Essen und meinetwegen dann auch die Pizza, aber kann ja auch was anderes bestellt werden. Also es könnte ja auch ein Unternehmen, kann es ja auch, sowas kann man ja absetzen. Tatsächlich, wie können Führungskräfte das ja vorleben? Also vielleicht dann auch mal sowas als Motivationsputz.
Ja, schön. Wenn wir zum Abschluss kommen, zwei allerletzte Fragen, liebe Wiebke. Wenn du unseren Hörern eine einzige Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das denn?
Oh, ich kann mich aber nicht kurz fassen, aber ich habe mir Gedanken gemacht, was möchte ich mitgeben? Eine Sache, dann wäre das, überleg dir, was du in deinen Körper steckst und sieh das so als wie ein Sprit oder Benzin für deinen Körper an. Überleg dir
Ja.
was, womit fütterst du deinen Körper, was tust du rein, was danach und was kommt danach raus?
Ja, also ein bisschen Selbstreflexion, was die eigene Ernährung betrifft. Okay. Und ganz persönlich, liebe Wiebke, was gibt dir selbst denn im Alltag Energie und Ausgeglichenheit?
Ja, also gutes Essen.
Ja.
Und heute ist also mein Joggen am Montag.
Aha, okay.
Und dann mein guter Kaffee als Belohnung. Und dann pflücke ich auf dem Weg immer noch ein paar Löwenzahnblätter und trinke die in heißem Wasser bei der Kaffeerösterei. Die kennen das schon. So, na, brauchst du dein heißes Wasser für den Löwenzahn?
Aha, wirklich ja, Geheimtipp.
Ja, also. Nein, tatsächlich mal ernst gesehen, meine regelmäßigen Sportroutinen, weil ich dann abschalte und mich das total entspannt. Also mein Montagsjoggen, mein Dienstagmorgen gehe ich zum Yoga, Donnerstag unterrichte ich Yoga und mein Kaltschwimmen im Winter und jetzt wird es ja wärmer, mein Schwimmen und meine Ruhepausen zwischendurch und das auch mal einfach mit dem Tee oder Kaffee. Das ist so meine Meditation dann, dass ich mich hinsetze und einfach einen Moment mal so in dem Moment verharre,
Ja,
Ruhe
ja.
ohne Kommunikation.
So bewusster Moment nur für dich zum Abschalten. Ja, okay. Oder fokussieren, je nachdem. Ja, Wiebke, super. Also vielen Dank, dass du uns dieses Thema Ernährung, was ja wirklich so eine Relevanz auch für unser Wohlbefinden hat und für unsere Leistungsfähigkeit, dass du uns das näher gebracht hast und auch ein paar konkrete Tipps gegeben hast. Vielen
Sehr
Dank
gerne.
dafür.
Ja, gerne.
Ja, Wiebke, dann wünsche ich dir alles Gute und bis bald.
Bis bald, Corinna.
Bis dann und liebe Zuhörerinnen, ja, versuchen Sie den einen oder anderen Tipp von Wiebke umzusetzen. Viel Erfolg, viel Spaß und wir verlinken auch noch die Tipps von Wiebke, die sie vorhin erwähnt hat. Also, bis bald.
Das war Leadership Neu Gedacht, der Podcast mit Corinna Pommerening. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann abonnieren Sie den Podcast, um keine Episode zu verpassen. Melden Sie sich auch für den Newsletter an, um regelmäßig frische Leadership-Impulse zu erhalten. Besuchen Sie www.corinna-pommerening.de für exklusive Workshops, Keynotes und individuelle Beratung. Bis zur nächsten Folge. Gemeinsam gestalten wir eine bessere Arbeitswelt.